At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hallo und herzlich willkommen. Endlich mal wieder haben wir gleichzeitig angefangen zu reden.
Es wurde mal wieder Zeit.
Ja.
Wir können es ja einfach mal so sagen. Einer ist ein bisschen angetrunken und einer ist im Urlaub. Ihr könnt rausfinden, wer ist.
Wer ist wer? Aber wir sind beide in einem Hotelzimmer oder einem Airbnb oder würde ich sagen. Oder
wir sind beide unterwegs.
Wir sind beide unterwegs.
Wahrscheinlich, wenn ich so das erzähle, was ich auf meinem Zettel habe, dann ist es relativ schnell klar.
Wer ist.
Ja.
Das ist bei mir, glaube ich, auch so.
Was hast du denn gestern gemacht?
Ich war beim Opus Classic Award. Bin ich im Urlaub?
Vielleicht ist das für dich Urlaub. Einfach mal Abstand nehmen von den Politikleuten, ne? Rein in was anderes. Du hast das ja letztes Jahr auch schon gemacht.
Ist es wirklich.
Deswegen.
Es ist wirklich Urlaub für mich. Und es ist wirklich schön. Es ist einfach geil, in so eine andere Welt einzutauchen. Also Opus Classic ist ja diese Verleihung, dieser Preis für klassische Musik, also eine Welt, mit der ich sonst den Rest des Jahres sehr wenig zu tun habe, um es mal nüchtern zu formulieren.
Geht mir ähnlich.
Und das finde ich ja dann immer spannend, dass ich dann da Leute treffe, also wo andere so starstruck stehen bleiben, also das sind ja dann auch Weltstars oft. Dadurch, dass man aber privat sich vergleichsweise wenig damit beschäftigt, hat man da gar nicht so eine Herangehensweise, aber das tut dem Ganzen ganz gut, finde ich.
Das hat man ja auch letztes Jahr gemerkt, dass viele Leute ja vor genau den Leuten auch einen gewissen Respekt an den Tag legen. Und wenn du dann da stehst und du musst die interviewen oder hast dann den einen oder anderen Spruch auf den Lippen, dann sind die ja auch manchmal so ein bisschen erpicht, ne? Was ist denn jetzt hier los?
Ja, oder perplex, genau.
Ja, was ist das denn für ein Frechdachs?
Aber mein Eindruck ist, dass die meistens eher ganz lustig finden, mal so behandelt zu werden und nicht so diese Ehrerbietung, die einem vielleicht dann sonst zuteil wird, weil ist ja auch eigentlich normal ist, wie ein normaler Mensch behandelt zu werden.
Du wurdest jetzt das zweite Jahr in Folge gebucht.
Dritte
Jahr schon. Ich dachte, das zweite.
Mein Steckenpferd ist die klassische Musik, mein Freund.
Ja, dann kommt das ja auch gut an. Also, ich weiß nicht, wie viel Einfluss die Künstler haben. Ob die sagen, ja, aber schick den Köster nochmal her. Hä? Sollen wir den nochmal nehmen? Oder der Sender sagt so, der bringt uns ein bisschen was. Das ist ein Mehrwert. Das ist ein Mehrwert.
Ja, und gestern zum Beispiel haben wir noch quasi die Eröffnung der Show gedreht mit dem Star-Pianisten Lang Lang.
Den habe ich auch mal gehört. Den Namen
weißt
kenn
du, den kennt man sogar. Ich glaube, der war auch mal bei Wetten, dass und so weiter und so fort, in Böblingen wahrscheinlich. Aber das ist ja wirklich der Pianist schlechthin auf dieser Welt. Und da haben wir so ein kleines Entree gedreht. Und das ist, glaube ich, ganz schön geworden. Also ich bin quasi zum Einstieg die Showtreppe runtergelaufen. Ich hatte sogar ein Smoking an, also mal ordentlich angezogen.
Hast du dir den geliehen?
Nee, der ist leider aus der ZDF-Garderobe.
Ah, okay.
Liebe Grüße an dieser Stelle, die mich jedes Jahr hervorragend einkleiden beim Opus Classic Award. Weil das, was so schade daran ist, jedes Jahr habe ich so einen geilen Anzug oder Smoking dann da an und denke mir, mal, eigentlich müsste ich mir mal selber so einkaufen. Also das ist so ein Samt-Smoking gestern gewesen zum Beispiel.
Oh.
Aber dann denke ich so drüber nach, wann sind die Gelegenheiten, wo ich den trage? Und dann komme ich nur auf den Opus Classic Award und dann kann ich mir ihn auch leihen von der ZDF-Garderobe.
Ja, das hätte ich nämlich jetzt gesagt. Also, wann zieht man mal ein Smoking an? Also, wenn du Bräutigam bist vielleicht, aber also auf einer Hochzeit ziehst du ja auch keinen zwingend an, wenn du eingeladen bist.
Vor allem kein Samt-Smoking.
Hat der denn eine besondere Farbe gehabt oder war er dann doch schwarz?
Ja, so schwarz, dunkelblau. Ich kann dir gleich mal ein Bild schicken, es sieht hervorragend aus. Wenn dann nicht ich noch wäre, ne? Naja, der arme Smoking.
Vielleicht können wir da einfach meinen Kopf draufsetzen.
Und dann bin ich halt quasi die Showtreppe runtergegangen und Lang Lang mit seiner Frau, die ja auch eine Star-Pianistin ist, Gina Alice, saßen schon wartend am Flügel. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, man muss ja irgendeinen mit einem Pointenfeuerwerk starten, ne? Diese Show. Was machen wir? Und Namenswitze sind ja eigentlich, darf man nicht machen. Und die bieten sich natürlich bei Lang Lang sehr an. Aber es ist ja eigentlich die goldene Regel der Comedy: No jokes with names.
Ja, ist das so?
Klar, es hätte sich natürlich angeboten, ne? Dort sitzt Lang Lang, aber weil wir Freunde sind, darf ich ihn Lang nennen. Oder wie lang übst du denn so? Lang? Keine Ahnung, okay, irgendwas aus der untersten Schublade der Namenswitze hätte sich angeboten, aber wir haben darauf verzichtet. Möchte ich jetzt unserer Ehrenrettung sagen.
Willst du sagen, wie ihr reingestartet seid?
Ja klar. Könntest du natürlich auch in der ZDF-Mediathek schauen. Die ganze Preisverleihung. Ein Hors d'oeuvre der klassischen Musik.
Ich glaube, da muss ich passen.
Hallo?
Die ganze, ich sag die ganze, den Anfang werde ich mir vielleicht angucken. Na gut.
Ja, aber das sind, im Gegensatz zu uns, sind das noch Leute, die richtig was können.
Das ist wohl wahr.
Auf jeden Fall bin ich die Showtreppe hochgegangen, ist auch gut runtergegangen.
Und es kristallisiert sich immer mehr raus, wer ist.
Ruhe. Ich bin die Showtreppe runtergegangen und dann hab ich so. Nein, also, wir sammeln uns nochmal.
Von vorne.
Ich kam die Showtreppe runter im Samtanzug und aber halt gesagt, herzlich willkommen beim Opus Classic Award 2024. Dort hinten sitzt schon die Weltpianistin Gina Alice zusammen mit ihrem Mann. Da habe ich so auf die Moderationskarte geguckt. Lang. Zweite Moderationskarte. Lang. Sagt mir jetzt nichts, aber ich setze mich mal zu den beiden.
Okay.
Und dann haben wir so ein bisschen am Klavier gespielt. Und ich habe mit den beiden Klavier gespielt. Ich glaube, so stümperhaft hat noch nie jemand mit ihnen am Piano gesessen.
Was hast du dann immer eine Taste gedrückt? Oder hattest du wirklich eine Aufgabe?
Nee, ich habe sogar ein paar Akkorde eingespielt.
Ui, hast du geübt dafür?
Nee, ach, so ein paar Akkorde kriege ich auch noch aus dem FF. Dafür haben mich meine Eltern ja zum Klavierunterricht geschickt. Damit ich irgendwann mal mit dem Star-Pianisten am Flügel sitze.
Du hast wirklich Klavierunterricht genommen?
Ja.
Da ist ja ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
Auf jeden Fall.
Das ist wie bei den großen Wechseln nach China im Fußball. Ja, ich habe schon immer in Shanghai-Bettwäsche geschlafen. Und so ist es bei dir auch, ne? Ich habe schon immer geträumt, mit Lang Lang am Piano zu sitzen.
Ja, wie Jürgen Klopp, der schon immer in Red Bull-Wäsche geschlafen hat, ne?
Ja, klar. Und hat immer so einen kleinen Werbekühlschrank mit Dosen.
Klar, der war immer dabei. Immer im Auto so diese Mini-Kühlschränke gehabt. Auf jeden Fall.
Das ist ja wirklich ein perfekter Übergang zu dem Thema. Hä?
Ja, ich finde auch schön, weißt du noch sein Abschiedsvideo, I'm running out of energy? Also Energy Drinks hat er jetzt ja genug.
Ist doch perfekt zum Auffüllen der Energie, die kleinen Dosen.
Ja, was sagst du dazu? Ja. Es ist ja, also als Fußballromantiker ist ein weiteres Mal die Welt gestorben.
Und da muss ich die Gegenfrage stellen, gibt es die Fußballromantik in der Form eigentlich noch?
Natürlich nicht, aber ich glaube genauso versuchen sich viele das einzureden. Und das geht mir auf jeden Fall genauso. Also bei Jürgen Klopp tut man ja immer dann so, als wäre er der große Fußballromantiker, und da ist man ja jetzt auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.
So rein von außen betrachtet und wenn man das wirklich so mit der rosaroten Romantikerbrille sehen will, ist es irgendwie eine Entscheidung, die schade ist, weil die auch so schnell nach seinem Abgang von Liverpool geschehen ist jetzt. Aber ich glaube, an seiner Stelle, ich kann mir vorstellen, das sind jetzt alles Mutmaßungen, dass er ja wahrscheinlich, oder ich vermute mal, Red Bull, also RB ist auf ihn, Red Bull ist auf ihn zugekommen, hat gesagt, pass mal auf, wir haben hier eine Stelle zu vergeben, kannst du dir das vorstellen? Und wenn dann so ein Jürgen Klopp sagt, ja, schon, aber vielleicht brauchen wir da so ein paar Stellschrauben, die wir drehen, und Red Bull sagt, pass auf, für dich machen wir alles, was du willst, Hauptsache wir haben dich an Bord, dann kann das, glaube ich, schon eine Aufgabe sein, die recht interessant ist für seine Person.
Aber cool wäre ja trotzdem, wenn man auch antwortet, ja, schon, zum Beispiel die Stellschraube, dass ich niemals zu euch komme. Tschüss!
Gibt's auch, ja, die Möglichkeit gibt's natürlich auch. Keine Ahnung, wenn du in dem Business auch bleiben willst, im Fußball an sich, und das ist ja jetzt auch keine Position, glaube ich, die in erster Reihe stattfindet, sondern du arbeitest ja eher im Hintergrund, wo du dich ein bisschen zurückziehen kannst. Jetzt nicht, dass er vielleicht wenig machen muss, aber er kann sich ein bisschen im Hintergrund halten und vielleicht wirklich nach seinen Richtlinien ein bisschen arbeiten und diese Stelle ausfüllen, dann ist es, glaube ich, schon eine interessante Position im Fußball selbst. Wie gesagt, also man erhofft sich immer diese Fußballromantik, dass auch so jemand vielleicht auch sagt, nee, pass auf, das ist nichts für mich. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich eine interessante Stelle ist, im Sport an sich und du willst dem Sport erhalten bleiben, dann macht das für mich schon irgendwo auch ein bisschen Sinn.
Also ich kann das natürlich argumentativ nachvollziehen, aber trotzdem als Fan blutet einem da das Herz, finde ich.
Ja, ist ja auch so. Du hast ja auch viele, viele Reaktionen jetzt auf die Nachricht bekommen, also auch von ehemaligen Weggefährten. Ich habe zum Beispiel zufällig den Großkreuz-Kommentar dazu gelesen und der hat eben auch gesagt, ja, also für die Süd in Dortmund muss er jetzt nicht mehr kommen, aber trotzdem ist er für mich ein Freund. Also ich glaube, der weckt dann auch so ein bisschen dieses Fußballromantikherz und eben auch ein bisschen, ja, der Gedanke dahinter, warum so jemand so eine Stelle auch annimmt.
Gleichzeitig finde ich schon lustig, ich meine, das wird ja nicht seit einer Woche klar gewesen sein für ihn, dass er da unterschreibt.
Ja, das ist ja das, was ich auch meine. Er stellt sich im Mai hin und sagt, ja, ich bin jetzt erstmal energielos und ich brauche eine Pause, dass das jetzt so schnell kommt. Ich glaube, damit hat ja wirklich gar keiner gerechnet, außer die Leute von Red Bull, die involviert waren. Aber ansonsten war das ja schon eine Nachricht, die ja schon in der Fußballwelt eingeschlagen hat.
Ja, und er hat ja dann auch, glaube ich, noch so ein Abschiedsspiel in Dortmund gegeben oder war Trainer beim Abschiedsspiel von Roman Weinfeller oder wie war das?
Von Błaszczykowski und Piszczek.
Ja, oder so. Und so dieses, weißt du, du machst noch einmal, lässt dich noch einmal feiern. Also wenn er jetzt dieses Abschiedsspiel hätte, würde er dann nicht mehr so gefeiert werden. Ne? Weißt du, was ich meine? So die Chronologie der Ereignisse lässt einen schon schmunzeln.
Und das, sage ich, ist dann eben auch ein Teil dieser, oder eine Stellschraube gewesen. Wir veröffentlichen das erst nach dem Abschiedsspiel. Zum Beispiel. Ich glaube, das ist so eine Waage und für den einen schlägt die eher in die Richtung Fußballromantik und für die anderen, ja, auch für ihn wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das für ihn auch keine leichte Situation war, wenn du das, klar, wenn du dir dann irgendwann dieses Profil ausarbeitest, das ist meine Stelle, das will ich machen. Aber auf der anderen Seite, er genau weiß, er steht ja eigentlich für diese Fußballemotion an sich und alles, was wir quasi vom Bolzplatz mitgenommen haben von früher, verkörpert er ja auch im Profifußball. Und das ist natürlich der Schritt zu Red Bull für den einen oder anderen irgendwie paradox.
Und er war ja auch einfach nicht der Typ, der, sage ich mal, einfach Werbedeals macht und
das hat er noch nie gemacht.
Eben seine blitzeblank weißen Zähne strahlend für ein Produkt deiner Wahl in die Kamera hält. Also vielleicht ist es auch ein bisschen zu sehr rosa-rote Brille, denn auch der FC Liverpool ist ja ein Traditionsverein, aber gehört ja inzwischen, glaube ich, auch irgendeiner Investmentgruppe oder ist es sogar ein Typ? Yeah. Ich weiß es gar nicht genau.
Boah, ich glaube, das ist ein bisschen aufgeteilt. Ich glaube, sogar LeBron James hat da seine Anteile mit drin, mit der Investitionsfirma. Also das ist alles so ein bisschen aufgesplittet.
Also es ist jedenfalls auch nicht mehr der mitgliedergeführte kleine Verein aus einem Vorort Liverpools.
Ja, ich glaube, da sind die meisten Vereine in England oder in Großbritannien, die fahren nicht mehr so die Richtung.
Deswegen, das kann ich schon alles nachvollziehen. Trotzdem bleibt für mich die Frage, warum? Also was ist das ausschlaggebende Momentum? Also du hast ja schon gesagt, was er da erreichen kann und so weiter und so fort. Aber was kann er da erreichen, was er nicht auch woanders haben könnte? Also am Geld kann es ja wirklich nicht liegen, sage ich jetzt mal so.
Nee, und sage ich auch.
Der Rest, ihm standen ja alle Türen offen. Er hätte ja, wenn er morgen Nationaltrainer werden wollen würde, würde er es zwar nicht morgen werden, aber man würde eine Möglichkeit finden, dass es dann in 2 Jahren wird oder was auch immer. Also es gibt ja für alles, was er will, Möglichkeiten.
Also meine Theorie ist immer noch, dass er da auf der Position zumindest nicht so in der aktuellen Öffentlichkeit steht. Also er ist nicht jede Woche, muss er sein Gesicht irgendwie auf einer PK reinhalten, ist an den Spielfeldern, am Spielfeldrand nicht aktiv, sondern eben schon zweite Reihe, denke ich mal. Also vielleicht irre ich mich da auch an der Position und er ist irgendwie überpräsent dann in den nächsten Wochen. dann ist natürlich meine Theorie schlecht gealtert. Aber ich glaube, das kann schon mal so ein Kriterium sein, dass du gar nicht in erster Linie stehst.
Aber selbst das ist doch auch, sage ich jetzt einfach mal so, das wäre auch woanders möglich gewesen.
Auch das mit Sicherheit, ja.
Und also ich finde,
schwer zu sagen, also wenn du eine gewisse Voreinstellung hast, aber es kommt jemand, umgarnt dich und der will unbedingt, dass du das machen willst, obwohl du eigentlich vielleicht auch erstmal so, weiß nicht, so, aber wenn du so belabert wirst und sich so bemüht wird und dir aufgezeigt wird, das ist genau das Projekt für dich, so, was würdest du dann machen? Dann kommst du auch ins Überlegen. Zumindest überlegen.
Ich würde eine Dose Red Bull trinken, sie zusammenknüllen und denjenigen damit abwerfen.
Ja und? Da hättest du wenigstens getrunken. Dann bestätigst du die doch auch.
Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil ich finde ja, was in der anderen Waagschale liegt, und das muss ihm ja auch klar gewesen sein, er hat ja diesen fast einzigartigen Status der uneingeschränkten Zuneigung in ja fast Deutschland, kann man ja sagen, ne?
Ja. Also England auch.
Ich würde jetzt mal behaupten, selbst auf Schalke hätten die Leute positive Dinge über Jürgen Klopp gesagt.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Und das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Und das alles wegzuwerfen, wissend, finde ich schon spannend. Also auch eine mutige Entscheidung, auf jeden Fall.
Ja, wegwerfen ist eben jetzt eine Nachricht. Ich sage, in einem halben Jahr können wir jetzt hier eine Notiz machen in den Kalender. In einem halben Jahr interessiert das niemanden mehr.
Meinst du, Fußballfans sind ja schon sehr, sehr detailversessen?
Weil er ja wahrscheinlich nicht in dieser ersten Reihe steht und so präsent ist, wird das sich verlaufen, bin ich mir ziemlich sicher.
Also.
Ich meine, Ralf Rangnick hatte die gleiche Position, glaube ich, oder eine ähnliche Position, ich glaube sogar die gleiche. Und über den hat auch keiner geredet. Und wir haben ihn dann als österreichischen Nationaltrainer, haben wir ihn positiv empfunden bei der EM. Hätten ja auch sagen können, guck mal, der war bei Red Bull, was er de facto ja lange war, und trotzdem war uns bei der EM sympathisch.
Nee, ich habe immer schon gesagt, der war ja bei Red Bull, also was soll das denn?
Ah, oh, ist das schlecht, ja, ja, ja. So, deswegen ist das für mich, ist das jetzt ein kurzes Störfeuer, aber eine kurze Flamme, die entfacht wurde, und die wird auch nochmal erloschen sein in ein paar Wochen.
Okay.
Wenn nicht sogar schneller.
Wir werden dazu nochmal sprechen in gewisser Zeit. Ich bin mal gespannt.
Ich auch. Ich bin auch gespannt, ob wir überhaupt nochmal auf das Thema kommen, ob das nochmal erwähnenswert ist.
Meinst du, es wird so unterm Radar fliegen?
Irgendwann, ja, jetzt wird es noch kurz ein bisschen hochgekocht. Eine Woche, sage ich, und dann war's das. Das ist doch mit allen Sachen so.
Sobald Red Bull dann den ersten Werbevertrag mit Borussia Dortmund abschließt, wird es vielleicht nochmal. Obwohl man da ja auch sagen muss, ich meine, bei Rheinmetall haben sie ja auch kein Problem als Sponsor.
Und die Wege sind kurz, ne?
Ob Rheinmetall oder Red Bull, Hauptsache Italien.
Ich glaube, so können wir das Thema erstmal stehen lassen. Wenn du jetzt ja gestern unterwegs warst, also beim Opus Classic Award, dann konntest du ja gar nicht beim CSU-Parteitag sein. Das ist ja auch schade für dich, ne? Da blutet ja auch das Herz.
Da blutet mein Herz so, so stark, dass ich nicht beim CSU-Parteitag sein kann. Bei meinem Freund Markus Söder.
Endlich hast du es mal gesagt. Mm. Ich habe gelesen, dass auch Friedrich Merz einfach eine Stunde eine brennende Rede an die CSU-Mitglieder gehalten hat. Was macht man denn eine Stunde auf der Bühne?
Ja, aber da hast du eine falsche Vorstellung von Parteitagen. Also das ist
ja, habe ich aber. Also grundsätzlich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ja, also du kannst gern mal als mein Praktikant mitkommen zu so einem Dreh, weil das Anstrengendste bei so Parteitagsdrehs ist tatsächlich die Zwischenzeit, in denen du wartest.
Ja, glaube ich.
Weil wir können halt ja eigentlich nur in den Zwischenräumen drehen, weil die Reden, da hören die Leute ja zu und wir wollen da ja auch nicht stören. Aber Parteitagsreden vom Vorsitzenden sind immer an die Stunde ran.
Boah, also das war mir wirklich gar nicht so bewusst, dass es wirklich eine Stunde lang geht. Ich meine, wie gesagt, ich bin da auch gar nicht involviert in dem Ganzen. Und wenn, dann sehe ich irgendwelche Beiträge oder Ausschnitte, dann denke ich, ja, du kannst ja nicht eine Stunde da oben stehen und die Leute bequatschen. Aber das ist eben auch Politik, ne?
Die nennen das tatsächlich ihre Vorstellung vom Land. die sie da skizzieren. Aber ich gebe zu, mir ist die ein oder andere Parteitagsrede auch schon mal etwas länglich vorgekommen. Und ich habe wirklich schon viele hören müssen.
Bleibt da so eine oder zwei, brennen die sich ein, wo du so gedacht hast, boah, das war phänomenal schlecht oder das war so eine gute Rede oder das sind so Momente, die werde ich nie vergessen?
Wenn du so fragst, nein.
Okay, also alles der gleiche Schammers.
Nee, so will ich das gar nicht sagen. Das klingt schon wieder so politikverachtend, aber...
Ich darf das sagen.
Du darfst es sagen, du bist ja politikverachtend. Du sagst ja, die da oben.
Ja klar, die da oben.
Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ist schon manchmal anstrengend. Zumal, ich glaube, auch Söder ja wieder die große Geschlossenheit betont hat zwischen CDU und CSU. Und auch da können wir noch mal in ein paar Monaten reden. Ich bin gespannt.
Aller spätestens nach der Wahl.
Exakt.
Wie geschlossen man da wirklich Schulter an Schulter steht. Friedrich und Markus.
Sorry.
Hast du auch geraucht?
Ja. Ich nicht. Ja. Aber sprichst einen wunden Punkt an. Denn ich bin in Berlin und das fällt einem ja als NRWler dann erst wieder auf, wenn es soweit ist. Hier gibt es ja noch Raucherkneipen. Hier darf man noch in Kneipen rauchen. Und wenn man nicht Raucher ist und dann... Also als ich schon die Tür aufgemacht habe zu der Kneipe, in der ich da war, boah, dieser Geruch. Und das ist ja wirklich, also wenn du nie rauchst, das ist ja wirklich, als würdest du rauchen. Wenn du da 3 Stunden sitzt oder 2 Stunden und alle neben dir um dich herum rauchen halt, in der Kneipe, ist schon hart.
Ja, das glaube ich.
Da ist die Welt noch in Ordnung, ne?
Das war ich auch gar nicht. Das war ja früher also die Zeiten, da bin ich zum ersten Mal dann, oder die ersten Male dann weggegangen in eine Disco oder sonst was, da war das ja auch noch erlaubt. Und du konntest einfach gefühlt die Klamotten danach ja einfach wegschmeißen.
Ja.
Am nächsten Tag, weil alles so nach Qualm stank. Boah, das war schon eklig. Und ich mag das auch gar nicht. Vor allem diesen kalten Rauchgeruch.
Ja.
Das finde ich echt abartig. Und wenn du dann morgens wach wirst und dann die Klamotten erstmal hochnimmst, die stinken schon. Dann gehst du duschen, weil ich habe mich da nie abgeduscht vorher, bevor ich mich ins Bett gelegt habe. Und dann stehst du unter der Dusche und dann kommt dieser Gestank auch noch über dein Gesicht so gelaufen. Boah.
Das ist richtig ekelhaft. Und dann schreibt dir auch noch Jonas Hector, komm, wir müssen jetzt den scheiß Podcast aufnehmen. Mach hinne.
Jo, also so habe ich das niemals. Wir waren um 9 verabredet, also irgendwann zwischen 9 und 9:30. Und dann habe ich, ich glaube wirklich sogar um 9:00 geschrieben, so ich wäre jetzt gleich fertig. Da ist erstmal eine Viertelstunde nichts gekommen und dann kam, ja, ich brauche noch ein bisschen, halbpackig. Dann saß ich hier, weil ich glaube, es wird immer deutlicher, wer ist, saß ich hier und ging meiner Urlaubsbeschäftigung nach.
Was, du bist im Urlaub?
Das ist nämlich, ich bin so ein Rätselfreak im Urlaub. Ich habe meinen Rätselblock und mache dann Schwedenrätsel. Und das habe ich nämlich auch dann überwiegend gemacht, bis auf einmal der Anruf mal kam.
Wie weit bist du denn gekommen?
Ich würde jetzt sagen, 60% habe ich geschafft bei dem Rätsel.
Während ich mir die Nikotinreste aus den Haaren pulen musste.
Ja. Eigentlich wären wir schon wieder in Köln, aber hier war das Wetter dann doch so gut. Auf Mallorca sind wir und da ist das Wetter so gut, dass wir gesagt haben, komm, wir verlängern bis Dienstag.
Ja, wenn man arbeitslos ist, kann man das ja auch gern machen, ne? Dir sollte die Ampel mal die Arschhochprämie zahlen.
Sehr gern. Kontonummer stehen in der Shownotes.
Aber du weißt schon, dass du dafür ein Jahr lang arbeiten musst erstmal.
Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Nee. Nein, das ist jetzt wieder eine Anschuldigung deinerseits. Ich arbeite ja auch nebenbei.
Stimmt, das vergesse ich immer. Ja,
das ich auch. Nee, das gibt so ein paar Sachen, die hier auch passiert sind. Ich meine, Mallorca jetzt... Im Oktober, muss ich auch sagen, sehr viele Deutsche auch unterwegs. Meine letzte Woche
was, auf Mallorca?
auf einem Markt. Und dann stehe ich da und dann guckt mich so ein älterer Herr an, mustert mich so, hat eine Pfeife in der Mund so. Sind Sie Jonas Hector? Ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich so, ja, danke.
Hast du auch bei Red Bull unterschrieben oder was?
Vielleicht weiß er schon was. Also, ich wurde noch nie beglückwünscht, dass ich Jonas Hector bin. Also das ist mir jetzt echt neu. Das hatte ich noch nicht.
Aber ist doch schön.
Und dann habe ich so gesagt, ja, danke. Und dann war so dieser peinliche Moment, wie geht man jetzt weiter in so einem, in so einer Situation? Und er so, ja, FC auch gewonnen am Wochenende, ne? Ich so, ja. Und dann ist er weggegangen. War eine wilde Situation, muss ich sagen. Hat mich irgendwie unangenehm zurückgelassen. Das war ein komisches Gefühl, ey.
Ja, das klingt auch danach, als würde der jetzt in so einem gebrauchten Kombi noch vor deiner Tür stehen und mit einem Fernglas rausgucken, dich beobachten, an seiner Pfeife ziehen.
Ich hoffe nicht, ey. Ich würde ihn nicht wiedererkennen, aber vielleicht ist das genau das, was er will.
Dum, dum, dum.
Was ist mir noch aufgefallen im Urlaub? Und das ist so eine Sache, das ist mir gestern beim Frühstück aufgefallen. Vielleicht kannst du mir die Antwort geben. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht, ja, vielleicht weiß ich es einfach nicht besser. Warum man, wenn man Erdbeeren auf den Teller macht, das Grünzeug oben dran lässt. Ich hatte Pancakes und da waren Erdbeeren drauf und da war aber noch das Grünzeug. Das stört mich immer wieder. Warum macht man das?
Also du meinst jetzt, wenn du irgendwo frühstücken bist oder was? Oder
ja,
wo war das?
Also, ja, genau. Also beim Frühstück, wenn du frühstücken bist, du hast ein Müsli und dann ist auf einmal bei der Erdbeere oben noch das Grünzeug dran. Isst du das mit? Ich nämlich nicht. Deswegen muss ich das immer abmachen. Aber das ist für mich ein Mehraufwand. Warum macht das der Dienstleister nicht?
Das Grünzeug stört mich immer wieder, könnte aber auch aus der Parteitagsrede von Markus Söder sein.
Ja, definitiv.
Hast du doch zu viel Phoenix geschaut im Urlaub?
Vielleicht.
Ja, du, wie immer finde ich es gut, wenn wir die richtigen Probleme in diesem Podcast angehen. Und auch da, lass uns wieder den Aufruf an den Bundeskanzler machen. Warum kleinstapeln? Herr Bundeskanzler, kümmern Sie sich drum.
Ja, wirklich. Also er hat jetzt vielleicht auf Mallorca nicht so den direkten Zugriff, aber auch, das passiert ja auch in Frühstückslokalen in
Deutschland. Im Gegensatz zu Deutschland, wo er ja den direkten Zugriff hat. Das merkt man ja jeden Tag, wie Olaf Scholz durchgreift. Und durchregiert.
Ist er eigentlich noch da? Das ist egal, was, also wo du reinguckst und vielleicht dich ein bisschen informieren willst, aber da steht irgendwie nie was von Scholz.
Er ist noch da und er hält sich ja auch für den einzigen, der unser Land aus der Krise führen kann, wie ich letzte Woche gelernt habe, als er sich zu RTL gesetzt hat. Da hat er wirklich gesagt, ich zitiere, warte, dann zitiere ich auch richtig, dann spiele ich den Clip ein. Ich spiele den Clip ein, multimedial.
Okay.
Weil es ist wirklich absurd. Das ist, ich will nicht sagen, größenwahnsinnig in der Form.
Wie so ein Schurke im Bond-Film.
Ja, es ist wirklich eine Form von Hybris, die ich selten erlebt habe.
Nein, ich bin nicht ratlos. Und ich glaube auch, wenn ich die Frage direkt beantworten darf, ich glaube schon, dass ich das Land aus dieser Krise führen kann. Ich will übrigens auch sagen, nur ich.
Da waren jetzt Lacher dran, weil das aus der Heute-Show war. Aber nur ich kann das Land aus der Krise führen.
Ja, aber das ist für mich die Einstellung, die auch ein Bundeskanzler haben sollte. Aber ich kann es ihm nicht abnehmen.
Ja, weil das Problem ist, also diese Arschhochprämie, ich weiß so, wie du das mitgekriegt hast auf Mallorca.
Wenig, muss ich ehrlich gestehen.
Das ist wirklich, also ich fasse es mal schnell für dich zusammen.
Ja.
Die Ampel hat sich Maßnahmen für den Wachstum ja überlegt. Das ist irgend so ein Wachstumspaket, bla bla bla. Eine dieser Maßnahmen schon vor Wochen war, den Vorschlag eines Arbeitsmarktforschers umzusetzen, wenn jemand, der langzeitarbeitslos ist und es dann schafft, in Arbeit zu kommen und ein Jahr arbeitet, dem eine Prämie von 1.000 Euro zu zahlen. Weil das ja erstmal was Gutes ist, wenn Langzeitarbeitslose von der Straße kommen und es auch schwer ist, die in Arbeit zu bringen. Und Arbeitsmarktforscher sagen auch, dass man da massiv Geld sparen könnte am Ende, weil uns das ja natürlich viel weniger kosten würde als Gesellschaft, wenn man jemandem Sozialhilfe zahlt, als wenn jemand dann in Arbeit ist und dann einmalig eine Prämie von 1.000 Euro bekommt. Plus, das glaube ich, muss ich nochmal nachlesen, aber an die 100.000 Jobs dadurch geschaffen werden könnten als Anreiz, als Ankurbeleffekt.
Ja.
Also Wissenschaftler sagen, es ist eine gute Maßnahme. Und es sagen sogar konservative oder arbeitgebernahe Institute wie Clemens Fuest, heißt er, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, als würden das irgendwelche linken Wissenschaftler nur vorschlagen. So, es ist also eine Maßnahme, Wissenschaftler schlagen es vor, die Regierung sagt, ja, lass uns das mal machen. Soweit, so gut. Das,
ja, also ist doch okay.
Ja, das Ampelkabinett winkt es einstimmig durch. Ja, ist ja eine gute Maßnahme, können wir machen. Und dann passiert ja das, was im politischen Betrieb ganz natürlich ist. Die Bild-Zeitung kriegt davon Wind und textet sie in üblicher Manier um auf Arschhochprämie und schlägt dann eine Neiddebatte raus. Was ist das für ein Zeichen? Die Arschhochprämie, während in unserem Land jeden Tag ehrliche Leute früh aufstehen und auch so arbeiten, ohne Prämie. Soweit, so gut, kann man ja machen. Ne?
Ja.
So funktioniert ja auch Politik und die Opposition, also die CDU steigt darauf ein, das geht nicht, bla bla bla. Das kann man ja alles machen, so funktioniert ja Politik. Aber was ich absurd finde ist, mein Verständnis von Politik ist, oder von seriöser Politik ist dann, wenn du was beschließt als Politiker und du hast Argumente dafür, die ich ja gerade dann aufgezählt habe, dann solltest du dich, wenn du Rückgrat hast und wenn du in meinem Verständnis seriöser Politiker bist, hinstellen und der Bevölkerung die Argumente erklären. Und sagen, ja, das klingt natürlich erstmal, warum zahlen wir dem 1.000 Euro, aber wir sparen als Staat viel Geld dadurch. Es ist ein Anreiz, der dafür sorgen kann, sagen Wissenschaftler, dass wir Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit holen. Unterm Strich ist es Win-Win, auch wenn es erstmal blöd klingt. Stattdessen, und das zeigt einfach, wie zerrüttet diese Ampel ist, reicht eine Bildschlagzeile aus, dann sagt der erste FDPler, ja, nee, ich sag ja eh, das geht gar nicht. Dann sagt der erste von der SPD, also Arschhochprämie, ich finde die sowieso nicht gut, das ist ein Schlag ins Gesicht vieler Menschen. Und dann kommt auch noch jemand von den Grünen und sagt, ja, wir waren da eh nicht dabei, während aus FDP und SPD heißt, also eigentlich hat sich das ja der Habeck ausgedacht. Also wir wollten das eh nicht. Und dann setzt sich der Bundeskanzler zu RTL direkt und sagt, ja, ich finde das auch gar nicht so gut. Und sagt dann irgendwie so, ich kann das verstehen, dass viele Menschen das irgendwie blöd finden. Ich kriege ja auch keine Prämie zum Arbeiten. Wo man so denkt, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Also wenn ihr es nicht mal schafft, eure eigene Politik, für die es in dem Fall sogar gute Argumente gibt, die muss man ja nicht teilen, man kann auch gegenargumentieren. Aber wenn sie etwas beschließen und dann nicht mal mehr den Mumm haben, die Argumente der Öffentlichkeit zu präsentieren, was für mich, ich habe es schon betont, seriöse Politik wäre, das erwarte ich von einem Bundeskanzler, dass er sich dann hinstellt und sagt, ja, klar, das klingt erstmal scheiße, aber Leute, lasst euch von der Arschhochprämie, wie es in der Bild-Zeitung heißt, nicht beirren, sondern es gibt folgende Argumente dafür. Wenn ihr dann immer noch dagegen seid, ist okay, aber ich halte das für gute Politik. Weil wenn man es nämlich nicht für gute Politik hält, dann ist es absurd, dass man es einstimmig beschließt vorher. Und das zeigt einfach nur noch, wie am Ende diese Regierung ist.
Ja, aber ich muss ja auch sagen, das ist ja auch eine Form einfach der Kommunikation. Und das geht mir nicht in den Kopf rein. Also da sind doch so viele Leute, da steckt so viel dahinter. Die müssen doch gerade bei so einem, das weiß man ja auch, das wird ein sensibles Thema sein. Da musst du doch eine Strategie haben, eine Kommunikationsstrategie, um das einfach ordentlich zu positionieren. Das ist so die Schwierigkeit, glaube ich, die wir aktuell auch so ein bisschen ja haben. Ich meine, wenn du das auf die Bundesliga letztes Jahr mit dem Investorendeal der DFL beziehst, da waren bei der DFL auf der Seite ein super Erklärvideo, wie das ablaufen soll, was für einen Einfluss so ein Investor hat. Das hat natürlich keiner geguckt, aber das hat auch vorher keiner von der DFL irgendwie so kundgetan.
Ja, eben.
So, wenn du das eben von Anfang an klar kommunizierst, erklärst, das ist die Aufgabe, das muss gemacht werden, das ist der Weg und dann haben wir den und den Punkt erreicht und das kann erfolgreich werden. Und genau das war bei da auch der Fall. Das hat eben keiner hören wollen. So, dann kommt der erste Artikel, ja, Investorendeal. Investor wollen wir nicht, sagen die Fans. Genauso jetzt, ja, Arschhochprämie. Ja, wir arbeiten doch alle schon. So, und das ist eben so eine Sache und das verstehe ich nicht. Da sitzen doch immer Leute dabei, die das auch doch planen müssen. Also da kannst du die alle rausschmeißen, da haben wir auch Geld gespart.
Ja, und ich erwarte halt, wie gesagt, auch von einem Politiker, dass er den Gegenwind der Bild-Zeitung aushält und argumentativ dagegen setzt. Also sonst können wir es ja auch, also wenn dann
kann, die Bild regieren, ne?
Ja, wirklich. Dann können wir auch einfach die Bild-Zeitung Ampel-Koalitionsvertrag nennen und fertig ist. soll denn das? Oder hier auch eine tolle Aussage von Scholz, auch eine gleiche Sendung. Mal gucken, da holst du dich bestimmt als Urlauber auch abgeholt.
Weil ich glaube, wir sind alle zum Arbeiten geboren. Das sieht man schon am Strand, wenn wir Sandburgen bauen und irgendwie sonst was machen und beschäftigen, obwohl wir aber auch liegen könnten.
Wir sind alle zum Arbeiten geboren. Das sieht man auch am Strand, weil wir da ja auch Sandburgen bauen, obwohl wir da auch liegen könnten.
Ja, ich habe auch eine Sandburg gebaut.
Für diese Sandburg.
Also bin ich ein Macher. Ich bin ein Macher. Ja, danke, Olaf.
Schick mir bitte ein Foto von deiner Sandburg und ich überweise dir sofort die Arschhoch-Sandburg-Prämie.
Ich guck mal. Ich habe selbst kein Bild gemacht, aber ich glaube, die Burg ist auf irgendeinem Bild mit drauf. Aber ich muss meine Frau fragen.
Also es ist
Ich werde dir eins zukommen lassen.
Aber das ist doch wirklich absurd, oder?
Ja, also, ja, ja. Ist, ja, 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 traurig ist es, traurig. Ein anderes trauriges Thema.
Der FC, nee, Spaß, ist ja gar nicht so traurig, aber es hat sich so angeboten als Vorlage.
Sehr selten in letzter Zeit, da zügelst du dich sehr, muss ich gestehen. Aber ist auch nicht mal so schlimm. Die Leute danken es dir. Rafael Nadal hat sein Karriereende bekannt gegeben. Ich fand mehr als richtig, aber trotzdem ein Tennisspieler der letzten 20 Jahre, der dann doch fehlen wird, ne?
Ja, der einen ja auch begeistert hat, obwohl dadurch, dass Federer schon weg war und es waren ja, also zumindest in meiner Erinnerung der letzten 20 Jahre, vor allem diese epischen Matches Federer-Nadal, war es ja eh schon, ein Teil war schon weg, aber er hat ja, glaube ich, auch nach Federers Rücktritt noch einmal oder zweimal French Open gewonnen? Ich weiß es gar nicht.
French Open hat er gewonnen und hat er nicht sogar nochmal die Australian Open gewonnen?
Das kann gut sein, ja. Also auf jeden Fall Respekt.
Ja, ich meine, mit einer der Größten, den es in dem Sport wahrscheinlich dann auch geben wird. Und also für mich ist so das Krasseste, als er Wimbledon gewonnen hat gegen Federer im Finale, wo man ja dachte, das wird niemals geschehen. Und dann hat er es doch geschafft. Das ist schon krass. Und wenn man dann auch so dominant in Paris auftritt wie er, das ist schon phänomenal. Aber was ich da nicht verstehen kann, dass er dann doch alles so lange gezogen hat. Weil wie viel hat er in den letzten 2 Jahren gespielt? Relativ wenig. Und wenn, dann wahrscheinlich auch irgendwie mit Schmerzen. Also kann ich mir nur vorstellen. Und ja, keine Ahnung. Ich kann das ja nicht so verstehen, dass man seinen Körper da so malträtiert bis zu einem gewissen Punkt. Aber ja,
was hast du? Sport, hast du etwa nicht am spätmöglichsten Zeitpunkt aufgehört?
Doch. Also wenn ich mich hier nach dem Marathon, so wie ich mich gefühlt habe die Woche, ist das schon der spätmöglichste Zeitpunkt. Nein, ich glaube, ich habe da ganz gut, was meinen Körper betrifft, den Absprung geschafft.
Ja.
Aber es ist immer eine Gegenüberstellung von sportlichem Ehrgeiz, so wirklich, wenn man in der Riege spielt oder gespielt hat, ist es, glaube ich, auch schwer, da den Absprung zu schaffen. Wenn man wirklich einer der Besten in dem Sport ist, da würde ich mich jetzt nicht dazu benennen wollen. Deswegen war das für mich absolut okay, mit 33 die Segel zu streichen.
Ja gut, aber du wirst immerhin beglückwünscht.
Ja, vielleicht auch deswegen. Wir wissen es nicht.
Und ich habe auch einen besonderen Glückwunsch für dich, es ist der Witz des Tages.
Oh ja.
Bist du bereit?
Da kommt meine Familie, das ist perfekt, der perfekte Zeitpunkt.
Was sind die letzten Worte eines Mathematikers? Damit habe ich nicht gerechnet.
Bidimdisch. Ja, dann gutes Ausnüchtern, ne?
Ja, und.
Nee, Quatsch, Entschuldigung. Schönen Urlaub.
Schönen Urlaub und bau mal ein paar Sandburgen.
Mach ich. Bis dann.
Tschö.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.